Wenn du dem leisen Klang deiner Seele lauscht, ergeben sich manchmal wirklich schöne Dinge. So habe ich vor einiger Zeit Marisa gefunden. Ich lauschte voller Freude ihrem Podcast und Folge für Folge ließ ich mich in ihr spirituelles Wissen regelrecht hineinfallen und war vom ersten Moment total begeistert von der Geborgenheit, die sie ausstrahlt. Herzlich willkommen auch heute wieder bei Sparkle and Shine. Mein Name ist Beate Tschirch und ich freue mich sehr, Marisa in einem Interview für dich zu haben. Denn Marisa führt Menschen auf ganz liebevolle Weise in ihre eigene Schöpfermacht, indem sie sie schult, im Einklang mit ihrer Intuition zu leben. Na, bist du jetzt neugierig? Dann lass uns doch direkt in das Gespräch eintauchen. So, hallo meine liebe Marisa. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Und ja, ich habe dich ja durch Zufall eigentlich entdeckt, aber Zufälle gibt es ja nicht. Ne? Mhm. Erzähl mir mal, weil du arbeitest ja ganz viel aktiv in der spirituellen Welt, sagen wir mal so. Ne? Bietest da auch verschiedene Ausbildungen an und man kann so richtig, richtig tief tauchen, kann sich richtig tief kennenlernen. Wie war denn dein Weg? Was war denn so deine erste bewusste spirituelle Erfahrung?
Okay, hallo Beate, schön, dass ich da hallo. Sein darf. Einfach, dass ich noch Hallo gesagt habe und nicht nur losrede. meine erste bewusste spirituelle Erfahrung, da müssen wir echt richtig, also es kommt so ein bisschen drauf an, ob ich, weil ich kann mich erinnern als ganz kleines Kind, dass ich Dinge erlebt habe, die spirituell waren. Ich hätte es da halt noch nicht ins Spirituelle getan, weil ich das noch nicht wusste, dass das spirituell ist. Aber das Erste, was ich bewusst im Kopf habe, war, da war ich ungefähr 3. Und da habe ich einfach Gestalten gesehen, die für mich irgendwie nicht ganz logisch waren. Und ich konnte sehen, dass es nicht wirklich die gleiche Energie ist wie ein Mensch. Und dachte so, ja, dann ist es halt eine andere Energie. Damit war es dann auch schon. Und so wirklich bewusst gemerkt, dass ich einfach anders bin als andere. Das ist dann in den Teenage-Jahren irgendwie so rausgekommen. Und es ist so ein bisschen peinlich, weil ich bin super stark hellsichtig. Das heißt, für mich ist es ganz normal, die Aura eines Menschen zu sehen. Und ich habe echt lange nicht begriffen, dass nicht alle Leute die Aura sehen können. Also war das für mich so normal, dass ich lange, lange nicht kapiert habe, das kannst du gar nicht sehen. Was? Wieso kannst du das denn nicht sehen? Und von dem her würde ich sagen, es ist so in den Teenage-Jahren ist es immer bewusster geworden. Ich kann mich super erinnern, weil ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich bin Schweizerin und wir sind noch ins Skilager gefahren damals, so in lange Zeit her. Und ich kann mich so gut erinnern, dass ich damit irgendwie 11 oder so meinen Mitschülerinnen die Karten legen musste. Ich hatte keine Ahnung von Kartenlegen, aber die sind immer alle zu mir gekommen und fanden, kannst du mir mal die Karten legen? Und dann habe ich denen erzählt, was da alles passiert und was da kommen wird. Und ich hatte eben immer recht. Und sie dachten, ich könnte Karten lesen. Und ich dachte, ich habe keine Ahnung von Karten. Aber irgendwie scheint es zu stimmen, was ich sage.
Du aus deiner Perspektive hast einfach irgendwelche Karten hingelegt und das gesprochen, was du halt empfangen hast.
Genau, das war es so. Also ich bin meine Gefühle und was auch immer und habe gesagt, das und das und das kommt und das wird passieren. Ich meine, wir waren 11, da ging es wahrscheinlich um Jungs.
Ja, genau.
Und ich hatte keine Ahnung, wie man Karten legt. Und ich dachte dann immer, wenn ich die Karten angeguckt habe, so, wieso? Was ist denn da der Zusammenhang? Aber sie sind alle immer wieder gekommen, weil ich offensichtlich immer recht hatte.
Also das heißt, deine Umwelt hat von Anfang an positiv darauf reagiert, auf deine, sagen wir es, Andersartigkeit oder auf deine Spiritualität, auf deine Fähigkeiten?
Ja, ich habe da wahrscheinlich einen kleinen Vorteil. Ich bin ein Mensch, dem es völlig egal ist, anders zu sein. Also mir ist es komplett egal, dass ich irgendwie die andere bin in der Klasse und ich hatte das Glück, dass ich dann in Schulklassen war und ich denke, dass das bei den meisten Menschen da das Problem beginnt. Ich wurde nie gemobbt in der Schulklasse, weil ich die Fähigkeit hatte, damals schon und noch heute, die Menschen zusammenzubringen, so in eine Gemeinschaft zu bringen. Mhm. Das heißt, statt dass die Leute gegen mich sich erhoben hätten und irgendwie fanden, die ist so doof und ich zeige mal mit dem Finger auf die und die ist irgendwie, die muss jetzt gemobbt werden, wurde in unserer Klasse nie gemobbt, weil ich hätte das einfach nicht zugelassen. Und man hätte auch mich nicht gemobbt, weil ich bin dafür irgendwo wie von der Persönlichkeit her.
Also Führungsqualitäten einfach schon damals gehabt,
ja,
ne?
Ja, genau, genau. Und deswegen ist mir das nie wirklich passiert und deswegen wurde ich war natürlich, ich denke auch, die haben, wenn ich nicht zugehört habe, über mich hergezogen und fanden die es einfach irgendwie komisch, aber es ist niemand hatte jemals den Mut, das an mich heranzutragen und deswegen hat es mich nicht wirklich gekratzt.
Ja,
Und dann, sag mal, wie ging das weiter? Hast du einen ganz normalen Beruf gelebt oder gelernt? Weil du bist ja dann, du bist jetzt wirklich Medium, Punkt.
Ja.
Eine Ausbildung und alles. Mhm. Ne? Das ist ja schon was Ungewöhnliches. Aber hast du einen ganz klassischen Weg gemacht?
Nein. Nein, ich habe einen sehr unklassischen Weg gewählt. Naja, war nicht besonders konstruktiv über viele Jahre, aber ich lasse es mir dir erzählen. Ja. Ich war im Gymnasium und dachte eigentlich, dass ich entweder Geschichte oder Psychologie studiere und habe dann mit 17 eine ganz, 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 ganz heftige Depression bekommen.
Ah.
Und die hat mich richtig runtergehauen. Und die war, also interessanterweise, wenn ich meine Tagebucheinträge lese, dann war
das... Hast du die noch?
Ja, ich hatte die noch, ja. Und ich habe ab 11 mega depressiv geschrieben. Also wenn ich das nachlese, ich habe irgendwann was gesucht und da war ich 11 und ich lese meinen Eintrag und denke so, shit. Also wenn man da früher hingeguckt hätte, hätte man das viel früher gemerkt, weil es muss mit der Hormonveränderung gekommen sein. Mhm. Und ich habe mich durchgeschleppt bis 17 und dann ging es einfach nicht mehr. Also dann hatte ich einen kompletten Kollaps mit. Ich habe dann angefangen, mich zu ritzen, allerdings nicht im Vergleich zu Menschen, die sich wirklich ritzen. Also das ist, ich habe wenige bis fast keine Narben. Es ist nicht so, dass ich mich jahrelang tief, überhaupt nicht, sondern das Ritzen war sehr oberflächlich und es war wirklich nur in Momenten, in denen ich so abgestürzt bin, dass ich mich irgendwie erden musste. Aber dann wurde ich natürlich, weil ich bin ein Kind der 90er, zum Psychiater geschickt und die Psychiaterin, bei der ich war, die hat mich, das ist so, weißt du, aus der heutigen Sicht, ich bin 40 oder ich bin 42, das ist 25 Jahre her. Diese Frau hat mich eine Stunde gesehen und in der nächsten Stunde eine schwere Erschöpfungsdiagnose diagnostiziert. Ja. Und ich denke mir so, hey, wie kannst du eine schwere Erschöpfungsdepression diagnostizieren du hast mich eine Stunde gesehen. Also heute würde ich das so hinterfragen, aber damals war ich so hilflos. Und das war der Moment, an dem ich Medikamente, bitte?
Als 17-Jähriger hast du ja noch gar nicht den Blick und bist das erste Mal dahin und bitte hilf mir. Ja, der Arzt hat recht, das wurde uns ja so eingetrichtert. Ne?
Genau, und ich war ja auch, ich meine, ich war an einem echt dunklen Ort in meinem Leben. Also es ist ja nicht, mir ging es ja nicht gut, ich war nicht in meiner Kraft.
Ja.
Und da habe ich Medikamente bekommen und über die nächsten 5 Jahre sind diese Medikamente sehr konsequent erhöht worden. Also es ist so, die Lösung, die sie hatten, wenn es mir nicht gut ging, war, ach, wir machen mal mehr Medikamente. Was dazu geführt hat, dass ich irgendwann... ich 120, ich weiß nicht mehr, Milligramm, Mikrogramm, was auch immer hatte. Und ich war nur noch Gemüse. Ich bin einfach vor mich hin vegetiert. Und ich war damals gerade mal irgendwie 20 oder vielleicht war ich 21, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich meine, was ich noch wusste, ich habe geschlafen und ich habe Fernsehen geguckt. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich bin nicht
raus. Anders.
Da war nichts mehr. Da war nichts mehr. Ja. Und ich konnte mir aber überlegen, es war für mich so, ich war so hilflos in dem Moment, weil ich mir überlegt habe, shit, ich bin 20. Ich mache es noch 60 Jahre, realistischerweise. Ich habe keine Lust, noch 60 Jahre so zu leben, weil das ist für mich kein Leben.
Ja.
Und habe dann angefangen, also ich wusste damals, dass ich so 3 Möglichkeiten habe. Die eine Möglichkeit wäre Selbstmord gewesen und das wollte ich irgendwie nicht, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt umbringe, dann... Ich wusste, dass ein Selbstmord für mich in dem Moment nicht das Richtige gewesen wäre. Und ich habe eine sehr eigene Haltung, wenn es ums Thema Selbstmord geht. Und ich bin da sehr offen dafür. Und deswegen sage ich es auch bewusst so. Das wäre in dem Moment damals mit 20 nicht der richtige Weg gewesen. Die andere Möglichkeit wäre, ich nehme weiterhin diese starken Medikamente und vegetiere, bis ich 80 bin, vor mich hin. Das war für mich ein klares geht nicht, mache ich nicht, bin ich nicht dafür da. Und die dritte war, fang an, das irgendwie anders anzugucken, diese Depression. Also fang an, wirklich zu arbeiten. Und das konnte ich mit der Psychiaterin von damals einfach nicht. Also habe ich angefangen, Rückführungstherapie zu machen.
Ah, okay.
Und da habe ich, und zwar wirklich so mit dem Impuls, ich will wissen, warum ich diese Depression habe oder was ist es, dass dieses Depressive auslöst bei mir. Und
weil dann, du schon quasi, warst ja dann quasi schon 5 Jahre bei der Psychologin, da wurde ja schon ein bisschen rumgekramt, in deiner Jetzt-Geschichte gab es nichts.
Doch, doch, da gibt es ganz
gab
viel.
Auch
doch, doch, meine Kindheit ist relativ traumatisch verlaufen. Also, ja.
Da gab es schon auch
doch, einen. Doch, ja, ja, aber natürlich.
Dir war klar, wir können da jetzt noch 10 Jahre rumdoktern, aber das muss so anders sein.
Es ist, für mich war es mehr eine ich habe meine Kindheit, ich meine, ich musste ab 17 meine Kindheit beleuchten. Das ist relativ unlustig.
Ja, ja, ich hatte das ja auch. Ne? Ich hatte auch, ab 17 ging es steil bergab, aber mit Magersucht. Ja. Ne? Und dann mit 18 angefangen Therapie. So.
Ja.
Dann stehst du da so.
Super, genau. Und irgendwann, genau, und ich hatte aber immer das Gefühl, ich kann auch nicht wirklich mit dem Finger drauf zeigen. Ich hatte das Gefühl, ich muss meine Vergangenheit verstehen, also meine vergangenen Leben verstehen, damit ich meine jetzige Zeit verstehen kann. Mhm. Und das hat echt auch den Durchbruch gebracht für mich. Und ich kann, weißt du, ich kann heute nicht sagen, was der Durchbruch gebracht hat, aber zu sehen, diese vergangenen Leben anzugucken und zu sehen, aha, das habe ich da gelebt oder das habe ich da gelebt, das war für mich, war das so ein Erkennen von deswegen bin ich gekommen. Also
war das für dich dann auch schon total klar? War das natürlich oder war das erstmal ungewohnt, in solche Welten einzutauchen?
Nein, das war für mich völlig natürlich und überhaupt kein Problem. Ja. Das war es nie, weil ich habe diese Hellsinne. Und das war für mich, ich hatte nie das Problem, diese Hellsinne nicht nutzen zu können oder nicht zu nutzen. Für mich war das war einfach natürlich. Ich weiß, die erste Rückführung, die war noch so ein bisschen ungewohnt. Da habe ich irgendwie 2 Versuche gebraucht, bis ich dann irgendwo angekommen bin. Aber von dem Moment an ging es.
Ging es ganz schnell.
Mhm. Genau. Und das war relativ schnell klar, dass die Rückführung, also die Leben, die ich damals gesehen habe, da ging es immer darum, die Spiritualität zu leben. Und es ging immer darum, die Spiritualität in die Welt zu tragen. Also ich habe damals eines der lustigsten Leben gesehen in der Vergangenheit, die ich je gesehen habe. Da war ich in Afrika was ist es denn, der Dorfältester, nicht der Älteste, sondern der Dorfmagier. Und da habe damals, das war so eine Dürre und die haben mich gebeten, dass ich Regen mache. Also dass ich,
aber, ja.
Ja, genau. Und ich habe nicht im Dorf gelebt, sondern außerhalb vom Dorf, so in einem Höhlenbereich. Und ich war echt schon sehr alt. Ich habe gehumpelt, ich konnte nicht mehr, ich bin hinkenderweise gelaufen und ich war sehr, sehr alt und habe irgendwie dieses, was auch immer, ich habe dann so ein Gebräu miteinander gemischt, es war ein Pulver, das ich gemischt habe und bin dann ins Dorf gelaufen in dieser Rückführung und habe dieses Pulver ins Feuer im Dorf geschmissen und es hat einen mega Lärm gemacht. Das war wie wenn man, wie eine Explosion, genau. Und die Leute haben sich so unheimlich erschrocken darüber, weil ich nichts gesagt habe, weil ich war irgendwie zu alt, um die zu informieren, dass ich das jetzt mache, war ich zu alt und zu, ich mache jetzt einfach mein Ding.
Ja,
genau, und dann sind die alle irgendwie brüllend aus ihren Häusern gerannt oder aus ihren Hütten, die sie hatten. Und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ich fand es total lustig. Und dann konnte ich beobachten, wie der Himmel sich verdunkelt und die Regenwolken kommen und es anfängt zu regnen. Und es war für mich so dieses magische Leben, diese Magie leben. Und ich wusste, dafür bin ich gekommen. Und das war, keine Ahnung, eben um die 20 herum. Und ab 24 habe ich dann wirklich gesagt, so, und ich will intensiv damit arbeiten. Also ich will diese Hellsinne wirklich so ausbilden, dass ich damit auch arbeiten kann, weil die meisten Menschen haben Hellsinn. Ein Hellsinn zu haben, ist nichts Ungewöhnliches, das haben alle. Die wenigsten lernen damit wirklich zu arbeiten. Und ich habe einfach für mich gesagt, ich will lernen, damit zu arbeiten. Ich will das wirklich nutzen, weil dafür bin ich gekommen. Und die nächsten Jahre habe ich mich auf eine Praxis vorbereitet.
Das heißt, dann wurde gelernt.
Dann wurde gelernt, genau. Und ich hatte nicht das Geld, weil ich war ja noch so jung. Ich hatte überhaupt kein Geld, um mir jetzt eine teure Ausbildung zu leisten. Was für mich tatsächlich es war super ärgerlich und ich war so genervt darüber, aber im Rückblick war es das einzig Richtige, weil ich dadurch ganz viel autodidaktisch gelernt habe und weil ich dadurch andere Wege gegangen bin als andere Menschen. Also ich war nie abhängig von einem Lehrer. Es hat nie nur funktioniert, weil der Lehrer da war, sondern es hat immer funktioniert, weil ich es alleine gemacht habe. Ich habe die Farben, die ich sehe in den Auras oder auch wenn ich Beratungen mediale mache oder wenn ich unterrichte, dann ist es nicht, weil ich es irgendwo gelernt habe, weil ich irgendwo ein Schema bekommen habe, sondern weil ich selber mir die Farben aufgeschrieben habe und gelernt habe, die Farbe bedeutet für mich das. Und dadurch habe ich in den Jahren wirklich 100% gelernt, meinem Impuls zu vertrauen und diesen Impuls rauszutragen. Und das ist das, was ich heute unterrichte. Das ist das, wo ich überzeugt bin davon, dass jeder Mensch hat. Man muss einfach nur lernen, A, die Impulse wahrzunehmen, B, den Impulsen zu vertrauen und C, die Impulse interpretieren zu können.
Das ist ja mega spannend. Weil normalerweise ist ja so dieses Klassische, ne, was in allen Köpfen hängt. Ja, da musst du ein Zertifikat an der Wand hängen und da musst du die 50.000. Ausbildung machen. Ja, also so ein Typ bin ich ja, lieber 7.000 Ausbildungen machen und dann erstmal sich nicht trauen, das zu tun. Ne? Mhm. Bist du wirklich den ganz natürlichen Weg gegangen und hast dich zurückerinnert eigentlich an dein altes Wissen, an die Inkarnation vorher?
Ja.
Bist die mehr und mehr angegangen und hast die rausgeholt?
Ja, ganz genau. Und das ist für mich auch das, wo ich überzeugt bin von. Ich bin als Lehrerin extrem antidogmatisch. Das heißt, ich übermittle mein Wissen und ich sage meinen Studentinnen immer, hinterfrage es. Wenn es für dich stimmig ist, dann nimm es. Und wenn es für dich nicht stimmig ist, dann lass es bleiben. Weil jeder geht seinen eigenen Weg. Und ich kann nicht deinen Weg gehen und du kannst nicht meinen Weg gehen, weil mein Weg ist schon von mir besetzt und deiner von dir. Ja. Und deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich sage, wenn du es ganz genau so machst, wie ich dir sage, dann wird es funktionieren. Sondern ich sage, ey, Beate, mach so, wie es für dich funktioniert und ich unterstütze dich dabei, dass du lernst, wie es für dich funktioniert. Und dann machst du es auf deine Art und Weise. Und das ist für mich das, was zählt. Mhm. Und dann braucht es eben nicht 50.000 Ausbildungen. Ich meine, ich bin ganz grundsätzlich ein super lernbegeisterter Mensch. Ich lerne gerne was Neues.
Und ja, finde klar, auch, allein auf deinem Podcast so, ach, jetzt gehe ich mal die Hochkulturen durch, sich da rein zu tiefen, weißt du, in die verschiedenen Kulturen und da dann, weißt du, das ist ja nicht nur diese Arbeit, die du machst, ne, diese Spirituelle, das heißt ja dann nicht nur, ich lese mal ein paar Bücher drüber, sondern lang drüber meditiert, ja, also.
Ja, genau, ich rede viel mit der geistigen Welt.
Ja, genau. Das zeigt ja schon einfach dieser Lernwille. Ne?
Ja, genau. Also und das ist eben, ich finde es auch toll. Und deswegen würde ich nie sagen, nein, du darfst keine Ausbildung machen, weil wenn du lernbegeistert bist, mach Ausbildung. Ja. Aber
das darf ich mir auch nicht wegnehmen.
Nein, eben um Himmels Willen, das ist
ja, super. Ja, ich weiß.
Genau. Was ich immer sage, ist einfach nur, hab nicht das Gefühl, dass du noch eine Ausbildung brauchst. Weil das, was du bist, ist schon großartig genug. Eine Ausbildung kann ergänzend sein, aber es ist nicht die Bedingung.
Ja, und vor allem es zeigt, weißt du, dass du wirklich daran interessiert bist, das rauszuholen, was beim Gegenüber ist. Und zu zeigen, du hast das Potenzial. Mhm. Ja. Du musst nicht noch 5.000 andere Sachen drauf addieren, sondern im Gegenteil, nimm mal alle Schleier weg, mach dich mal komplett nackt und dann guck mal in die Welt hinein.
Ja, genau, ja? Genau. Ja, und das mache ich heute. Ich weiß gar nicht, du hast gefragt, wie ich da hingekommen bin. So bin ich da hingekommen.
Das war kurz, genau. Und jetzt arbeitest du quasi sowohl, dass du Jenseitskontakte machst, sprich mit Toten, dann kommunizierst für deine Klienten oder mit der geistigen Welt oder sogar auch mit anderen Sternen, Welten und so weiter. Ne? Und bei dir dann. War das für dich am Anfang, weil ich finde genau dieses, wie bist du da, wie hast du angefangen, das zu kommunizieren, ich mache das jetzt? Oder, weißt du, ich meine, ist ja nicht so gerade die Bäckersfrau, die jetzt, und da mache ich mal einen Termin.
Ne? Auch mal ein Brot.
Also gerade dieses ganz natürlich damit leben, oder hast du einfach das der geistigen Welt übergeben und hast gesagt, ich möchte das machen, kümmert ihr euch drum?
Das ist eine extrem gute Frage. Das ist grundsätzlich möglich, dass ich das gemacht habe. Ich konnte mich nicht so bewusst daran erinnern.
Das war mir gerade so als Impuls wahrscheinlich.
Ja.
Weil ich habe mir so vorgestellt, weißt du, wenn man anfängt, Medium zu sein, wahrscheinlich läuft es andersrum, dass man so hell leuchtet wie so eine Fackel.
Ja.
Und die geistige Welt wird darauf aufmerksam. Ach, die spricht, die kann einen Vermittler sein.
Die kann benutzen. Und ja, genau.
Dann auch die passenden klären.
Ja. Also ganz am Anfang war es so, ich habe eine Freundin, die war super begeistert von dem, was ich mache. Und die fand auch, dass das, was ich mache, gut genug ist, so dass sie angefangen hat, sehr penetrant, wenn andere Leute mit dabei waren, mich zu fragen, kannst du mir noch kurz in die Aura gucken? Und dann könntest du mal meine Geistführer fragen. Und ich dachte immer so, genau. Und dann haben das die anderen gehört und fanden, was machst du da? Kannst du das bei mir auch mal machen?
Ja.
Es war so der Anfang, die ganzen Anfänge. Aber ich bin da relativ schnell eben dazu gekommen, dass ich einfach fand, du, es ist halt einfach das, was ich mache. Und weil ich es ja eben nicht so esoterisiere und es ist nichts irgendwie mega, was auch immer, sondern es ist einfach was Normales. Und es ist für mich auch, naja, logisch, es ist für mich der normalste Beruf der Welt. Ich mache ihn nämlich schon seit Jahren. Aber es ist eben auch Es macht so Freude. Und ich glaube, wenn du was machst, was dir so viel Freude macht, dann strahlst du auch raus. Und dann ist es auch egal, ob die anderen Menschen verstehen, was du machst. Ich muss dazu sagen, ich hatte noch einen Bürojob eine Weile und habe mich dann aus diesem Bürojob rausgeholt, weil ich meine, irgendwie musste ich ja auch Geld verdienen und es ging halt über einen Bürojob am einfachsten. Als ich da weg bin, haben mich die Leute in meinen Bürojob gefragt, und was machst du denn? Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Praxis für mediale Beratung auf. Und dann war die Reaktion von den Menschen das, was mich so ein bisschen geleitet hat, weil die einen haben gesagt, oh, spannend, was machst du da? Dann habe ich erzählt. Und die anderen haben gesagt, das Wetter ist heute gar nicht so schlecht. Und dann habe ich nicht erzählt. Das heißt, ich habe mich da so ein bisschen führen lassen von den Reaktionen von den Menschen rundum.
Ja, ja, genau. Ja. Hattest du nie Angst, mit der spirituellen, geistigen Welt zu arbeiten, weil es kursieren ja wirklich viele, oh, und dann, also auch diese ganze, im Christentum gibt es ja auch etliche, keine Ahnung, klar, dieses ganze Thema Hexenverbrennung steckt in allen Frauen von uns drin, aber einfach auch diese Dämonen, die dann kommen, hattest du davor irgendwie Angst oder wie ist denn da deine Ausrichtung?
Ich denke, auch da kommt mir sehr entgegen, dass ich eben nicht so in der esoterischen Welt drin war, weil ich das Geld nicht hatte dafür damals. Ja. Deswegen sind diese ganzen Dämonengeschichten nicht so sehr an mich herangetragen worden. Das war das eine. Und das andere ist dann, am Anfang konnte ich ja nur die Aura sehen. Und irgendwann über das Aura sehen ist dann die geistige Welt mit dazugekommen. Dann konnte ich anfangen, die Geistführer und die Schutzengel und was auch immer sehen. Und für mich war es immer klar, ich bin 100% geschützt. Und das war so eine Abmachung, die ich hatte mit ihnen. Also ich habe immer gesagt, wenn ihr wollt, dass ich gute Arbeit leistet, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass ich gute Arbeit leisten kann. Sprich, dass genug Geld reinkommt, dass ich nicht bei jeder Rechnung denke, shit, die kann ich diesen Monat nicht zahlen. Und dass ich gut geschützt bin, dass gute Qualität durchkommt, weil sonst kann ich ja nicht arbeiten, wenn ihr mir nicht gute Qualität liefert. Und meine Arbeit, also wie ich die geistige...
Okay, das heißt, du hast ganz klar deine Frequenz auch in die geistige, also sowohl wie du es halt in die materielle, also in unsere eher irdische Welt machst, ne, sagst, ich hätte es gerne so, ne, das ist in die Richtung auch, ich hätte gerne so, nicht Bedingungen gestellt, sondern einfach klare Regeln schon aufgestellt und dann lief das auch.
Ja, genau. Vielleicht habe ich sogar Bedingungen gestellt. Ich bin so ein bisschen ungewöhnlich in meiner Haltung meinem Team gegenüber. Wir Menschen haben ein geistiges Team. Das ist so, ich meine, ich liebe mein geistiges Team. Ja. Das sind meine engsten Mitarbeiter. Ich liebe es, mit ihnen zu sein. Aber ich sehe die nicht als irgendwie über mir oder als erhoben oder als was auch immer, sondern ich sehe uns alle gemeinsam als Team. Wir alle gemeinsam haben eine Idee und wir wollen diese Idee umsetzen. Das heißt, wir sind alle auf Augenhöhe. Und wenn ich das Team angucke, das wäre bei deinem Team auch, wenn wir dein Team angucken würden. Ich habe in meinem Team Sternenwesen, ich habe aufgestiegene Meister, ich habe einen Erzengel, ich habe Engel, ich habe Geistführer und ich habe einen Mensch. Ich bin halt einfach zufälligerweise der Mensch in meinem Team.
In der Runde.
Ja, genau. Das heißt, meine Aufgabe ist nun mal einfach, die menschlich zu sein und die hier auf der Erde in dieser Dimension zu sein. Und mein Seelenbruder hat eine Aufgabe in seiner Dimension. Und er versteht mich manchmal nicht, ich verstehe ihn manchmal nicht. Sehr oft verstehen wir uns. Wir lachen auf jeden Fall sehr viel zusammen. Deswegen habe ich vielleicht ich setze es in Anführungszeichen, diese Bedingungen gesetzt, weil ich einfach fand, hey, ich muss mich hier auf der Erde mit Gegebenheiten auseinandersetzen, die müssen
und
funktionieren.
Ich habe die Gefühle, ihr nicht.
Genau, und ich habe die Scheißgefühle mit dazu bekommen.
Genau, ihr alle nicht, ich muss das ausbaden hier.
Genau, und das war für mich eigentlich immer so eine, Entschuldigung. Das war für mich eigentlich immer so etwas, was ich einfach wusste, das ist so und ich kann es nicht ändern. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit meinen Fokus auf, oh, ich muss noch meinen Job, also meinen Brötchenjob machen oder oh, ich kann meine Rechnung nicht zahlen habe, dann kann ich nicht gute Arbeit machen. Also waren meine Bedürfnisse, vielleicht habe ich nicht meine Bedingungen ausgedrückt, sondern ich habe ihnen einfach meine Bedürfnisse klar gemacht. Und da mein Bedürfnis ist, geschützt zu sein und in Sicherheit zu sein, damit ich wirklich leuchten kann, hatte ich nie Angst davor, dass ich irgendwie dämonisiert werden könnte oder dass da Dämonen sind oder dass da irgendwie Angriffe stattfinden könnten. Plus, Ich arbeite sehr stark mit Energien. Das heißt, für mich ist Energiearbeit nichts, was ich als, oh, mach mal Energiearbeit ist, sondern ich nehme Energie oder ich arbeite mit den Energien. Ich hole die Energien in mein Leben. Ich nehme die Energien aus meinem Leben raus. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass meine Schwingung so ist, dass da irgendwelche negativen Kräfte sich andocken könnten, dann arbeite ich mit den Energien so, dass meine Schwingung so hoch ist, dass die gar nicht mehr andocken können. Weil ja, es hat alles ja Schwingung. Und ja, dann erhöhe ich meine Schwingung.
Genau, das da, eben, und das ist das, was mir auch irgendwann klar wurde. Weißt du, bei mir ging es ja auch, wie gesagt, los in den 20ern. Ne? Mhm. Und dann bin ich in so eine, ich hatte dann eine Freundin, deren Mutter war so super, super evil. Ja, aber so das, das ne? Und das war sozusagen meine erste Lehrerin. Und dann glaubst du natürlich als,
klar,
glaubst du erstmal alles, ne, was dir gesagt wird. So, und dann ging es als allererstes los, was man alles tun muss, um sich zu schützen. So, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe morgens eine Stunde gebraucht, bis ich aus dem Haus gegangen bin, als Studentin damals, ja. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich dann erstmal eine Stunde wieder mein Ritual gemacht, um wieder raus zu sein. So ein Bullshit.
Ja, das ist wirklich ein Bullshit.
Das ist ein totaler Schwachsinn.
Ja, 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 okay.
Aber dadurch weiß ich, es funktioniert überhaupt nicht, erstens.
Ist überhaupt nicht nötig, genau.
Das ist überhaupt nicht nötig. Ja. Drittens, Eigenverantwortung, wie wäre es mal damit?
Genau.
Und dann kann ich genau irgendwann auf dieses, Moment mal, wenn ich in meiner Frequenz, wenn ich meine Frequenz auf Liebe einstelle und mich darum kümmere, dass da auch immer Liebe ausgestrahlt wird, wird mir auf, du bist wie so ein Heißluftballon quasi, der dann da drüber schwebt und die Energie, wie du es beschreibst, kann überhaupt nicht andocken.
Genau, genau.
Und kümmerst dich lieber um deine eigene Frequenz, als dass du damit beschäftigt bist, was du alles nicht haben willst.
Ja, genau.
Was brauchst du wohl, was du anziehst, die du nicht haben willst.
Ja, genau. Und das ist genau das. Und das ist eben, ich bin da zum Glück eben gar nicht rein eben. Also ich hatte, das ist zum Glück eben nicht diese esoterische Mutter meiner Freundin. Super. Ich bin echt froh darüber, dass ich die nicht hatte.
Ja, und,
genau, und da habe ich einfach, und das ist genau das, also Eigenverantwortung übernehmen ist für mich so das absolute A und O, weil das, wenn du, solange du nicht in der Eigenverantwortung bist, bist du ja immer im Opfer. Du bist immer in der passiven Haltung, du bist immer in der Reaktion. Und es geht darum, in die Aktion zu gehen, in die aktive Haltung. Und Eigenverantwortung, weißt du, und da, wenn du sagst, du hast mit 18 Therapien angefangen, dann sind wir einfach schon sehr, sehr früh in diese Eigenverantwortung gebracht worden, weil in der Therapie gehst du in die Eigenverantwortung. Du guckst dir an, okay, was ist denn mein Bereich davon? Was ist der Bereich der anderen davon? Und da bin ich schon sehr dankbar, dass ich mit noch nicht mal trocken hinter den Ohren anfangen musste, hinzugucken. Weil das ist etwas, was ich noch heute mache. Und das ist etwas, was ich heute noch liebe, hinzugucken und zu schauen. Und die Dämonen im Keller mit ganz viel Licht zu bestrahlen, damit sie eben nicht mehr so groß sind und so übermächtig, sondern man sieht, es war eigentlich nur Schatten und die sind ganz klein.
Ja, das ist ja immer so, auch wahrscheinlich in deiner Arbeit, ne, was die Leute erstmal denken, ah ja, ich gehe jetzt zu Marisa und danach bleiben meine Probleme weg. Und dann kommt aber Marisa und sagt so, nö. Genau. Ich zeige dir nur, wo die Probleme sind.
Ja, genau.
Ich reiche dir die Hand, gehen musst du alleine.
Ja, genau. Das ist genau das. Und das ist lustig, weil inzwischen habe ich kaum mehr Klienten, die so kommen. Das war am Anfang sehr viel so, dass sie fanden, kannst du mal meine Probleme lösen? Und ich immer dachte, nö, nein, aber danke. Heute ist es fast nicht mehr so. Allerdings ist es... ja, ich habe heute auch einfach eine furchtbar lange Warteliste und die Leute, die zu mir kommen wollen, wissen, auf was sie sich einlassen. Und deswegen ist es dann wirklich, können wir dann wirklich auch arbeiten. Und das ist, weißt du, das hat ja auch mit der Entwicklung der Welt zu tun. Ich meine, ich habe vor 10 Jahren angefangen mit der Praxis und vor 10 Jahren war es noch viel weniger so. Da war es ich, mach mal meine Probleme weg, bitte. Ich brauche noch ein Pflaster. Und heute ist es so, dass man sagt, hey, kannst du mir mal helfen? Ich verstehe dein Thema nicht. Könnten wir mal gucken, woher kommt denn das Thema, dass ich daran arbeiten kann? Und ich meine, es ist einfach die schönste Arbeit der Welt, genau das machen zu können.
Ja, ja, absolut. Und dann waren so viele da, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt möchte ich gerne mal auch eine Ausbildung starten oder anderen Leuten das beibringen, ne?
Das, ja, genau, das war relativ früh. Also ich habe meine Praxis 20, ich habe um 12 die Praxis eröffnet, aber ab 13 habe ich dann wirklich auch halbtags in der Praxis gearbeitet. Und ab Sommer 14 habe ich 100% in der Praxis gearbeitet. Also da habe ich dann wirklich nur noch Praxis gemacht. Und ich glaube, ich hatte ab Herbst 14 meine erste Ausbildungsgruppe. weil ich weiß, oder sogar ab Frühling 14. Aber es war einfach so, ich hatte am Anfang damals noch so ein Treffen für Lichtarbeiter. Ich habe das einfach Lichtarbeitertreffen genannt. Und da haben wir uns getroffen und meditiert und ausgetauscht und irgendwelche Arbeiten gemacht. Und irgendwann haben die Leute gesagt, kannst du uns nicht zeigen, wie man das macht? Und dann dachte ich so, ich kann es probieren. Mhm. Und habe einfach angefangen. Also
Also bist du schon auch so, dass du sehr geführt bist, ne?
Ich wollte es gerade sagen.
Einem Impuls.
Mhm, genau. Ich wollte es gerade sagen. Das ist, wenn die geistige Welt mir sagt, es geht da lang, dann gehe ich da lang. Und ich, weißt du, wenn mein Team mir sagt, geh den Weg, ich werde nie hinterfragen, warum, ich gehe den Weg einfach. Und das praktiziere ich seit so lange. Ich kann gar nicht anders. Und das ist genau das, was ich gemacht habe, weil sie haben mir gesagt, kannst du nicht, mach mal eine Ausbildung. Und dann habe ich die erste Ausbildung gemacht. Ich denke, die erste Ausbildung war noch nicht so grandios.
Das werden die anders sehen, die ihn da mitgemacht haben, ne?
Ja.
Klar, es darf sich ja entwickeln.
Genau, genau. Und dann hat sich das über die letzten Jahre entwickelt. Und ich habe das bis 2017 in der Praxis gemacht. Und dann hatte ich eine Gruppe von Menschen, die einfach immer, ich glaube, ich habe das einmal im Monat am Abend einfach so einen medialen Zirkel angeboten. Und das war Montagabend und die Leute sollten sich bis Freitagmittag anmelden, damit ich weiß, ob es stattfindet oder nicht, weil du brauchst für einen medialen Zirkel mindestens 4 Leute, damit die austauschen können, weil wenn ich dir ein Aura-Reading mache, dann will ich dir nicht nachher noch eins machen. Ich will dann mit jemand anderem arbeiten. Ja. Und die konnten sich einfach nicht verpflichten. Die konnten nicht am Freitag mir sagen, ich komme am Montag. Also habe ich am Freitag hatte ich dann 3 Anmeldungen, habe ich abgesagt. Und am Montag kamen 5 und sagen, ich komme heute Abend. Habe ich gesagt, ja, ich habe schon abgesagt. Und ich war so genervt darüber, dass sich die Leute nicht mehr verpflichten und committen können, dass ich dann entschieden habe, aus einer Wut heraus, habe ich mich im Herbst 17 entschieden zu sagen, so, erstens, ich mache es jetzt online und zweitens, man muss sich für ein Jahr anmelden.
Ja.
Und zahlen. Das muss man vorher. Und dann, und in dem Moment, wo ich das entschieden hatte, hatte ich sofort 35 Leute.
Ja. Das zeigt mal wieder, weißt du, dieses, weil das ist ja auch gerne so in dieser Szene dann sozusagen, dass die Leute immer denken so, ja, nur A und nur Harmonie und irgendwas. Ja. Wir brauchen halt echt manchmal auch so ein bisschen für uns selber Wut, Aggression, um in eine Aktion
reinzukommen. Natürlich, ich meine.
Nur weil du jetzt Medium bist?
Nein, hallo, nein, ich bin Mensch. Ich bin wütend. Genau. Nein. Und ich finde, ich liebe Wut, weil Wut bringt uns in die Aktion. Das ist, wir brauchen Wut im Leben, damit wir vorangehen können.
Ja.
Und es war so spannend, eben. Es war so voll. Und seither läuft es und seither mache ich das und ich liebe es zu machen. Es ist, weil, da ich es online mache, können Studenten, ich glaube, letztes Jahr hatte ich 11 Länder mit dabei. Ich glaube, dieses Jahr sind es nur etwa 7. Aber es sind, oder 8, keine Ahnung, aber es sind immer viele verschiedene Länder mit dabei. Und
Englisch oder auf Deutsch?
Auf Deutsch. Ich habe mich entschieden, es Deutsch zu machen und zwar einfach deswegen, weil es gibt unheimlich viele großartige deutsche Menschen oder deutsch sprechende Menschen. Ich wüsste nicht, warum ich es auf Englisch machen sollte.
Ja, das ist einfach immer so, ne, dieses, man hat dann, da mischt das Ego ganz kurz ein. Ja, ich könnte ja international.
Ich bin international.
Ja, nee, weißt du, aber...
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, weißt du, es wäre möglich, aber ich sehe den Sinn nicht und ich mache es, ich finde es total schön mit dem, also weil für mich ist dieser Dachbereich, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ist ein wichtiger Bereich auf der Erde, weil der heißt nicht wegen nix Dach.
Ja.
Ich meine, wenn du dir das mal überlegst, Deutschland mit einem D macht Sinn, aber weder CH für die Schweiz noch A für Österreich macht Sinn. Aus irgendeinem Grund bedeuten diese Worte Dach.
Ja.
Und ich arbeite sehr gerne am Dach der Welt und unterstütze die Menschen dabei, weil da gehst du ja voran, da passiert was, da kannst du wirklich Veränderung bringen. Und deswegen mache ich es total gerne auf Deutsch. Ich finde es mega schön, es auf Deutsch zu machen. Mhm. Genau. Ja, seit 18 läuft es online und ist seither auch ziemlich gewachsen. Also am Anfang hatte ich eben irgendwie 35 oder so Leute und in der Zwischenzeit sind es über 100. Die natürlich in unterschiedlichen Klassen unterrichtet werden. Also die Klassen sind immer ungefähr 20 Leute und ich habe 2 Assistentinnen in jeder Klasse mit dabei.
Genau. Sag mal, jetzt habe ich den Gedanken kurz verloren. Ach, nicht so schön, dir zuzuhören, weißt du? Ah, die Community. Jetzt habe ich es. Hast du noch selber, Moment, Hast du für dich selbst, wenn du so viel machst, überhaupt noch Zeit, dir selber was anzugucken, anzueignen und zu machen und dich in die Spiritualität auf deine Interessen noch tiefer reinzugehen? Du hast ja jetzt auch eine Community gegründet. Wieder viel Arbeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch für dich, glaube ich, ganz schön, ne?
Dann einen Austausch zu haben. Ich liebe die Community. Ich habe die Community, die ist so ein bisschen, ist lustig, die Community ist entstanden aus einer, aus einer Not. Und zwar ist es so, dass ich unterrichte sehr viel und liebe es zu unterrichten. Ich habe aber gleichzeitig sehr, sehr viele Klienten, die einen Termin bei mir wollen. Mhm. Und ich habe eine Warteliste von etwa einem oder zwei Jahren. Und ich bin so hilflos, weil ich habe einfach nicht mehr Stunden im Tag. Und das tut mir so leid, dass die Leute dann so lange warten müssen mit ihren Bedürfnissen, die sie haben. Und irgendwann dachte ich, okay, wenn ich eine Community mache, bei dem man einfach eine monatliche Gebühr zahlt und dabei ist und dann aber wirklich auch Zugriff auf mich hat, dann kann ich dieses Problem mit, ich habe zu wenig Zeit für Sitzungen, etwas umgehen und ich kann die abholen und ihnen helfen. Und die Community ist wirklich dafür da, also mein größtes Ziel ist, dass sich meine Mitglieder in der Community wirklich kennenlernen. Und das ist so das, was ich auch mache, also dass ich wirklich unterstütze. Deswegen gibt es ja das große Forum und diese ganzen Angebote, dass man eben auch schnacken kann miteinander und auch mit mir. Und da gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeiten, bei mir Beratungen zu gewinnen oder ich habe so eine offene Praxis, da arbeite ich mit den Leuten, aber so, dass die anderen zugucken können. Also da gibt es einfach die Möglichkeiten. Und für mich ist es, weißt du, das ist ja das Schöne. Ich habe praktisch alle meine Hobbys zu meinem Beruf gemacht. Und ja, wenn ich was cool finde, dann mache ich das einfach. Und es ist so, das ist das, was für mich so schön ist. Und ich liebe es, mich mit Menschen zu verbinden. Ich liebe es, diese Community zu haben und zu sehen, oh, die zwei haben sich kennengelernt, die mögen sich. Oder ich habe gerade am Montag hatte ich zwei Studentinnen, die hatte ich schon im Blick. Ich meine, wir haben Anfang Jahr, die Jahresausbildung hat gerade angefangen und ich habe zwei Studentinnen in einer Klasse und ich dachte, die zwei, die passen so gut zusammen. Und am Montag konnte ich sie zusammenarbeiten lassen und hatte dann das Feedback, dass es so cool war und die so gut zusammenpassen. Und das ist das, was ich so liebe und das ist das, was ich in der Community auch machen kann, dass ich wirklich sagen kann, hey, da hast du noch eine Möglichkeit und die hast du noch eine Möglichkeit. Und innerhalb der Community kann ich dann aber auch die Themen dazu nehmen, die ich cool finde. Also ich kann dann sagen, mich interessiert Astrologie, ich finde es einfach toll. Deswegen haben wir in der Community eine Astrologin, die uns ganz viel Neues lernt. Weil wir das einfach so toll finden. Also haben wir unsere eigene Astrologie, Ausbildünchen.
Eine, die uns informiert.
Ja, genau. Und das ist genau das. Es ist super und das macht genau so viel Freude. Und ich wollte aber eben einen absolut sicheren Bereich, weil ich weiß, dass ganz viele hochsensible Menschen sagen, na, Facebook will ich nicht. Und ich meine, ich will Facebook auch nicht. Oder ich will es nicht öffentlich teilen oder ich kann nicht mein Herz ausschütten und dann kann es irgendwie jeder lesen. Und deswegen haben wir so einen ganz sicheren Bereich geschaffen. Und das ist das, wo wir eben uns gemeinsam inspirieren können zu leuchten. Weil wenn du... Wir haben vorhin so ein bisschen darüber gesprochen. Man wagt sich ja auch oft nicht rauszugehen mit seiner Spiritualität und hat das Gefühl so, aber wie werde ich denn da nicht komisch angeguckt? Genau. Wenn du aber in einer Community bist von ein paar hundert Leuten, die gemeinsam komisch sind und gemeinsam spirituell sind, dann ist es egal, ob die dich komisch angucken, weil im Notfall hast du irgendeine Freundin, der du sagst, oh Mann, ich bin heute so doof angeguckt worden. Und das ist ja das, was so cool ist, weil damit wirst du dann stärker. Also es ist so, das ist... Damit wirst du dann eben auch irgendwo vielleicht, hast du eine dickere Haut gegenüber den anderen, weil du weißt ja, ich werde innerhalb der Community getragen und da darf ich genau sein, wie ich bin.
Ja, einfach, das ist ja wieder dieses, deine eigene Frequenz steigt dadurch.
Ja, genau.
Also du wirst es für dich immer natürlicher. Mhm. Und dann irgendwann kannst du es ganz normal raustragen. Das war ja auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Bei mir war ja genau, warum ich in die Depression gerutscht bin, war diese Andersartigkeit. Mhm. Ne? Weil ich das überhaupt nicht nach draußen tragen konnte. Und je mehr ich daran gearbeitet habe, jetzt hinterfragt das kein Mensch mehr. Weißt du, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Ausbildung zum Medium, da klatschen die Applaus und sagen, oh, wann fängst du an? Wann kann ich bei dir einen Termin haben?
Genau.
Vor 20 Jahren hätten die mir einen Vogel gezeigt und haben gesagt, so, sag mal, jetzt ist es soweit oder was?
Genau, muss man in die Klinik.
Genau darum geht es. Dazu brauchst du aber auch die Menschen.
Ja, genau. Genau, und das ist so, die Community ist genauso die Idee, dass man eben, dass sich die Menschen zusammenbringen kann. Dass man sich eben trägt und dass man nicht auch... nicht nur abhängig ist von irgendeinem Lehrer oder von irgendwie was auch immer, sondern dass man sagen kann, hey, ich habe da eine, ich habe ein Netz von Menschen, die an mich glauben und mit denen ich mich verbinden kann und die ich vielleicht auch mal treffen kann, weil wir zufälligerweise in der Nähe wohnen oder die ich auch mal, mit der ich auch mal meine Handynummer austausche und dann jeden Tag aufs Telefon klöne, weil es so schön ist.
Aber siehst du, ich habe gerade so den Impuls, siehst du da drin für dich die Bestimmung, eher als Medium zu sein, Menschen den Raum zu geben, sich auszutauschen, eine Spiritualität auszutauschen, um darüber weiter das ins Leben zu tragen? Als ist das für dich ein größeres Bedürfnis, als selber mit der geistigen Welt als Vermittler zu arbeiten? Oder ist es gleich?
Es ist genau gleich. Ich liebe es, als Medium zu arbeiten. Ich weiß auch, dass dieses Sprachrohrsein für mich eines meiner absoluten Bestimmungen ist. Aber ich sehe meine Bestimmung darin, dass ich den Menschen helfe, ihr eigenes Seelenlicht leben zu können, ihren eigenen Seelenplan leben zu können. Und ich probiere so vielseitig wie möglich diese Hilfe anzubieten, weil ich meine, die Jahresausbildung kostet natürlich, weil ich muss ja von irgendwas leben.
Ja, natürlich, und du musst deine Assistenten und...
Genau. Das heißt, ich weiß aber auch nicht, jeder Mensch kann sich die Jahresausbildung leisten. Also habe ich die Community, die ist günstiger, da kann man sehr viel mehr erfahren. Ja. Das ist dann nicht so viel. Oder ich habe die Podcasts und den YouTube-Kanal und den Newsletter, da bekommt man das Zeug ganz kostenlos. Also ich probiere eben möglichst, weil ich lebe auch von etwas oder ich zahle mein Team von etwas, also kann ich nicht alles kostenlos machen. Auf der anderen Seite ist es mir total wichtig, dass auch jemand, der es wirklich sich nicht leisten kann, etwas bekommt und dass wir einfach da in eine Größe gehen. Und damit kann ich wie alle berühren irgendwie oder ich gebe allen die Möglichkeit, berührt zu werden. Und für mich ist es mein Anliegen, ist es die Menschen in ihre Eigenverantwortung, also in ihre Schöpfermacht, in ihre Schöpferkraft zu bringen. Das ist so das, wenn ich sagen würde, was es ist. Und das mache ich über diese Tätigkeiten. Aber grundsätzlich, ich liebe es, Medium zu sein. Ich liebe es, so zu arbeiten. Und ich liebe es auch eben, in diese Tiefe zu gehen und zu gucken, woher kommt es denn? Was ist es denn? Was sehen wir? Ist es ein Ahnenthema? Ist es ein Seelenthema? Ist es ein Lebensthema? Ich liebe es, das zu machen. Das ist definitiv beides gleich.
Mhm. Was sind neue Projekte, die du machst? Machen möchtest? Also im Moment bist du am Aufbauen von der Community, die ist natürlich groß, aber komm, jeder von uns hat schon im Gepäck, ich spüre es doch schon, da sitzt schon wieder so ein...
Ja, ich habe mein drittes Buch, ist soweit fertig, dass ich das überarbeiten kann und
dann kommt das.
Das wartet sehr laut auf mich und sagt, kannst du mich bitte überarbeiten? Das heißt, das dritte Buch wird irgendwie in den nächsten, naja, ich weiß nicht wie vielen Monaten kommen. Es kommt so ein bisschen drauf an. Das ist etwas, was ich habe, was ich geplant habe und ansonsten habe ich tatsächlich einfach gerade im Moment den Plan, Urlaub zu machen.
Das ist total schön, weil auch dann kannst du dich wieder, deine Kanäle müssen ja alle gereinigt werden.
Genau. Einfach mal zurücklehnen und was anderes tun, genau. Aber ich habe, ich bin...
Mensch sein.
Ja, genau. Aber ich bin eben sehr sprudelig von meiner Energie her und langweilig wird es mir nie mit Ideen, die ich habe.
Nee, das glaube ich dir.
Genau.
Marisa, ich verlinke natürlich sofort alles ganz gerne, wo man dich findet, auch auf jeden Fall zu der Community, da bin ich ja jetzt auch. Und vielleicht ergattert ja einer auch einen persönlichen Termin bei dir, wer weiß.
Genau, wird verlost in der Community.
Total schön. Also man merkt einfach, du bringst wirklich diese Arbeit auf eine sehr, 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 sehr fröhliche Weise rüber.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Das Licht.
Ja, genau, das Licht ist das, was wir brauchen. Vielen Dank, dass ich da sein konnte, Beate. Es war mega schön, mit dir zu reden.
Total, total.